ARD. SWR Kultur. Forum.
50 Jahre Punk, eine Revolte und ihr Erbe. Mit Bernd Lechler. Hallo. 1976 war das Jahr, in dem die Sex Pistols, die Londoner Band um den Sänger Johnny Rotten, zuerst noch einige sehr kleine Konzerte spielten und dann aber ihre erste Single veröffentlichten und Rockgeschichte schrieben. Als bis heute wahrscheinlich bekannteste Vertreter des Punk, so hieß der Musikstil, der ein heftiger Bruch in der Popgeschichte war, der auch Mode und Design erfasste und der natürlich auch für eine Haltung stand, für radikale Selbstermächtigung. Woher kam Punk? In welcher Zeit und unter welchen Umständen wurde er sozusagen fällig? Und was ist heute davon geblieben? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Dabei sind die Kunsthistorikerin Marie Aletz-Kof, der Musikjournalist Benjamin Moldenhauer und Georges Kamerun, Musiker und Regisseur, seit vielen Jahren Sänger der Hamburger Punkband Die Goldenen Zitronen. Als die Sex Pistols sich anschickten, die Rockszene auf den Kopf zu stellen, Georges Kamerun, da waren sie so 12, 13, das heißt bis zur Gründung der Goldenen Zitronen hat es noch gedauert. Wie kam Punk in ihr Leben? Welche Bilder oder Erlebnisse fallen Ihnen da zuerst ein?
Ja, bei uns war es so, in unserem kleinen Dorf, Timmendorfer Strand, sehr eng, recht autoritär und es ging eher um ökonomische Dinge. Also wirklich klassisch das Umfeld, was es braucht, um aufs Maul zu bekommen. Lehrherren, Lehrer, Eltern und so weiter, was alles sehr eng war. Da gab es den Glücksfall, und das wird ja oft so erzählt, dass jemand zurückkam aus London, gleiches Alter und tatsächlich Platten mitbrachte. Und es ist schon interessant, also das hat ja eher was Neurologisches, wie eben so die Stimme von John Lydon einfuhr und ohne dass man wusste, was das genau heißt, Anna Kay. Da drin war so viel, dass das gereicht hat, um einen sofort mitzunehmen.
Punk gilt ja so als das große Nein. Es gab auch diesen Slogan No Future. Aber vielleicht wäre ja ein Nein nicht so lange lebendig geblieben. Haben Sie das auch als ein Ja erlebt, also als so ein Aufbruch?
Ja, voll. Da kommt natürlich dann so die Ästhetik dazu und dass man die Möglichkeit hatte, das sofort auszudrücken, eben der Wunsch nach dem Anderssein, also wirklich echt Anderssein. Die radikale Alternative eigentlich, also wirklich das echte Nebenher sofort annehmen zu können, also wirklich sofort zu zeigen, ich bin genau nicht das, was ihr seid. Und das hat einfach in dem Moment sofort funktioniert. Und war wirklich ein großes, großes Geschenk. Also ich bin weiterhin unglaublich dankbar, weil alles andere hat bei mir eben nicht funktioniert. Nur das.
Frau Skow, Sie leiten auch die Regionalgruppen Deutschland und Dänemark des Punk Scholars Network, eine Plattform zur wissenschaftlichen Untersuchung von Punk ist es, in all seinen Aspekten. Was hat Sie als Kunsthistorikerin zum Punk gezogen?
Na, ich würde sagen, ich war immer schon Fan von Punk, schon als Teenagerin. Ich bin Jahrgang 80, von daher bin ich eher so über Grunge und Riot Girls in den 90er Jahren dann zu Punk gekommen. Aber als ich Kunstgeschichte gelesen habe an der Freien Universität, ist mir aufgefallen, wie viele Verbindungen es gibt, ästhetisch, visuell und auch inhaltlich, vor allem zum Kunst des 20. Jahrhunderts. Und darüber habe ich dann meine Diss geschrieben. Und als ich dann in diesen akademischen Auseinandersetzungen mit Punk schon drin war, da habe ich dann ganz viele andere Leute getroffen, die sich auch mit Punk beschäftigen. Nicht nur von kunsthistorischer Seite, sondern auch sehr viel eher traditionell von sozialhistorischer Seite oder musikhistorisch natürlich. Und wir haben uns dann verknüpft, also das Network ist gestartet in der UK vor 12 Jahren. Und wir machen dann regelmäßige Konferenzen und treffen uns und studieren und forschen gemeinsam. Und ja, das ist ein tolles Netzwerk.
Können Sie ein Beispiel geben für so eine Verbindung zur Kunst? Denn wenn man über Punk anfängt zu reden, erwartet man nicht so schnell bei der Hochkultur zu landen, bei der sogenannten.
Na, ich würde auch sagen, Hochkultur ist immer so eine Frage. Also ich glaube, genauso wie die Punks in der Musik sich gegen die damalige Hochkultur der Musik gewendet haben. Genauso war das dann bei Punks, die auch aus der Artschool-Scene kamen. Wir haben ja gerade gehört, die Sex Pistols haben ihr allererstes Konzert auch in Artschool vorgetragen. Und da waren ganz viele Punks, die aus dieser Artschool-Szene auch kamen. Und die wollten natürlich genauso brechen mit dieser Hochkultur in der Kunst und wollten diese Hierarchien niederreißen und wollten nicht, dass es so das einzelne Genie gibt, sondern eher so sowas wie, dass man in Gruppen Kunst macht, dass man Performances macht, die auch nicht für die Ewigkeit vielleicht gemacht sind. Ich meine, ein klassisches Beispiel für Kunst ist natürlich Jamie Reed, der für die Sex Pistols auch die Plattencover und Plakate und so weiter gemacht hat.
Also mit diesen ausgerissenen Buchstaben, die dann auch sehr ikonisch wurden.
Die absolut ikonisch wurden und dieses Visuelle, glaube ich, war von Anfang an wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil von Punk. Also Punk war von Anfang an genauso sehr eine Ästhetik, wie das ein Sound war.
Wie viel von dieser Aggression, die Punk ausdrückt, Herr Moldenhauer, war wohl genuine Wut von jungen Leuten auf ihre gesellschaftliche Situation, so wie George Cameron das gerade beschrieb, oder einfach nicht dazugehören wollen? Und wie viel war dann doch inszenierte Provokation?
Ja, also ich finde es schwierig, das so kategorisch zu trennen. So, ne? Also ich denke, der Impuls so zu anders sein, wie George Cameron es eben genannt hat, oder zur Revolte, wenn man so will, der war authentisch. Aber natürlich hat das von Anfang an ja theatralische Formen auch gesucht, ne? Und wurden dann eben auch sehr viele neue Formen entwickelt. So, was man schon sagen kann, weil das eben auch angesprochen wurde, Riot Girl 90er Jahre, und das ist auch meine Hörerfahrung dann mit Punk später, ich bin ebenfalls Jahrgang 80, dass dieser erste ursprüngliche Impuls zum Anderssein und so weiter dann eben doch, weil er eben nicht nur ein Nein war, ja dann doch über Jahrzehnte getragen hat, ne, und immer weiter ausgestrahlt hat, so in verschiedene Richtungen.
Die erste Single der Sex Pistols bewirkte einen Skandal. Das war diese hier, nur um es im Ohr zu haben. Anarchy in the UK mit so Zeilen wie I am an anarchist, I am the antichrist. Ich bin ein Anarchist und ich bin der Antichrist. Wenig später haben die Sex Pistols dann in einer Talkshow Randale gemacht oder sich sehr unflätig geäußert, wurden dann vom Radio gleich boykottiert. Also das war schon alles clever, skandalös eingefädelt, aber sie haben offenbar bei der Jugend damals schon auch einen Nerv getroffen oder ein Thema angesprochen, das in der Luft lag. Was war das?
Nur nochmal clever eingefädelt. Es gibt ja diesen Film dann Great Rock and Roll Swindle. Malcolm McLaren, der Manager der Sex Pistols, der den ja wohl maßgeblich auch erfunden hat, diesen Film, der ja Fan des Situationismus war, wo man nochmal zur Kunstgeschichte kommt. Und der Situationismus ja tatsächlich in seiner, wenn ich das richtig verstehe, so in seiner ganzen Begründung, also die Gesellschaft des Spektakels, so definiert. Und das steckt natürlich 100% da drin. Von daher war Punk ja auch ein Fake. Muss man ja wissen. Und es ist ja auch wie ein Casting. Plus dann eben Vivian Westwood mit den Klamotten, die man so den Punks ja auch ein bisschen auf den Leib schneiderte. Was ich nicht wusste. Also wir sind ja auch ein Stück weit reingefallen, wenn man so will. Aber es macht einfach nichts. Weil es einfach trotzdem so funktionierte. Und du konntest eben trotzdem komplett das Leben und wirklich immer. Und das war schon grandios da dran. Und trotzdem gab es da nebenher eben die zweite Spur. Also die der Behauptung und die der Erfindung, der Provokation, die aber auch gemacht war sozusagen. Also die haben da ja auch gesessen und haben sozusagen überlegt, was machen wir als nächstes? Denn diese Bootsfahrt auf der Themse zum Jubiläum, das ist
zum
ja...
Zum Jubiläum der Königin,
zum
ne?
Zum Jubiläum also der
ist die Single,
gutes
God Save the Queen
Provo-Framing sozusagen. Fantastische Promo-Aktion, wenn man so will. Und das war eben schon auch das Management. Und die Kids haben dazu getaugt, die mitgemacht haben. Und deswegen, Punk ist ja voll authentisch, aber gleichzeitig eben auch ein künstlich geschaffener Moment. Das macht's ja eigentlich auch so wunderbar. Und dadurch ist die Haltbarkeit auch so großartig, glaube ich. Inklusive der Mode, die dazu kommt und so weiter.
In den USA gab's damals ja die schon etwas früher angesetzte Punkrock-Bewegung, die Ramones populär anführten. Das hatte in New York schon ein Jahr vorher angefangen. Waren die Motive, die Ideen vergleichbar?
Ich glaube schon, dass es vergleichbar war. Ich denke, das ist auch immer bei Punk so, dass man sagen muss, Punk war nie nur eine Sache. Punk war immer Authentizität und gleichzeitig Spektakel. Und das ist vielleicht auch genau das Zauber des Punks, dass diese Paradoxe und diese Widersprüche die ganze Zeit da drin waren und auch irgendwann explodiert sind und dann in 1000 unterschiedliche Richtungen sich manifestiert haben. Aber was man schon sagen kann, als Punk nach UK kam, ist, dass diese Arbeiterklassen, Working Class Gestus und Ästhetik eine andere Rolle gespielt hatten, auch die Politik da drin. Also auch wenn man sagen kann, die Sex Pistols waren apolitisch in vielerlei Hinsicht, wo The Clash zum Beispiel viel politischer sind, dann hat man auch bei den Sex Pistols die Verkörperung der Arbeiterklasse, der Englischen. Und das ist etwas, was eine große Unterschied ausmacht zu der New Yorker Szene 75.
Wobei bei The Clash, die ja so die politischste Band damals waren, glaube ich.
Das Anarcho-Punk auftaucht.
Aber ihr Sänger jedenfalls, weil sie Working Class ansprechen, dessen Vater war Diplomat von Joe Strummer. Also wie wichtig ist dieser Working Class Aspekt?
Na, ich habe das Gefühl, dass das schon ein Gestus war, den man einnehmen wollte, zu dem man sich zugehörig fühlen wollte. Also so meine Szene, im weitesten Sinne sind wir auch Bürgerkinder gewesen, also ganz viel. Nur eben oft aus gebrochenen Familien, aus diesem Wirtschaftswunder Grauen, aus dieser Frivolität des Wirtschaftswunders heraus und aus diesen überkippten Familien heraus. Und darin hat man sich, glaube ich, eigentlich zugehörig fühlen wollen, zu der Einfachheit des Proletariats sozusagen und vielleicht auch zu dem Widerstand gegen das Establishment und gegen die da oben und all das. Also das war so die Nähe dazu. Ich persönlich habe das sogar wirklich versucht, künstlich herbeizuführen. Also bis hin zu, ich war Schalke 04-Fan, weil ich irgendwie dachte, das ist der Arbeiterverein und so weiter. Also das war wirklich ganz deutlich. Und die meisten der bekannteren Punk-ProtagonistInnen kommen eher aus so einem bürgerlichen Hintergrund. Und trotzdem haben wir die Straße gesucht, wenn man so will.
Und um nochmal zu den ersten Wurzeln zurückzugehen, Mitte der 70er in England. Was war das denn für eine Zeit? Vielleicht können wir die kurz mal präsent machen.
Na, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was George eben gesagt hat. Also, dass man in vielen der westlichen Ländern, vor allem in dieser Zeit, diese Erzählung hatte von immerwährenden Fortschritt und des Wirtschaftswunders und der 50er, 60er Jahre und alles wird immer besser. Und das war in den 70er Jahren absolut deutlich, dass das nicht länger der Fall war. Und da ist Punk auch reingegangen und hat diese Illusion gebrochen. Und damit hat No Future natürlich auch was zu tun. Das ist ein Tritt gegen die Schienenbein der Medien und der Macht. Und das ist natürlich auch ein absolutes Feiern von diesem Niedergang bis zu einem gewissen Grad. Also dieses, naja, die westliche Zivilisation ist im Untergang und wir feiern das auch noch, weil wir fanden das schon eh immer scheiße.
Na plus sie war lächerlich.
Plus sie war lächerlich,
also weil ja. Das, was wir bis heute beobachten, sozusagen das ewige Fortschreiten und Übereinanderschichten, ist einfach lächerlich.
Absolut.
Plus die Konsumgesellschaft, der Kapitalismus, all das einfach nur lächerlich.
Ja.
Und das war das, was sie einem vor die Füße geworfen haben. Und das sollte sozusagen das sein, was wir einnehmen konnten. Und eben Ellenbogen und Leistung und so weiter. Später dann Subjektivierung und alles, was dazukommt, ist man eher im Jetzt. Und man konnte das nur ablehnen,
absolut,
diese Fratze sozusagen. Und dass sie gescheitert war zum Teil. Und da ist man natürlich noch ein Stück weit mehr bei England, das ist richtig.
Und ich glaube auch, dass so Autoritäten oder was du vorhin mit Repression beschrieben hast, dass das wesentlich klarer definiert war oder sich klarer definieren ließ als heute. So, ne? Also das ist, glaube ich, heute etwas komplizierter geworden als 75, 77.
Voll.
Was auch ganz wesentlich dazu gehörte, war ja dieser DIY-Spirit, dieses Do-it-yourself. Man muss nichts können, es ist wichtiger, die Initiative zu ergreifen. Wie würden Sie das sehen, Herr Moldenhauer? Ist gerade aus diesem Nichts-Können dann tatsächlich eine spannende, in Anführungszeichen gute Musik entstanden?
Ja, also das ist halt dann, ich bin jetzt ja Nachgeborener, so auch Jahrgang 1980, wie gesagt, und das war für mich immer so das große, weil das Wort schon viel, das große Geschenk von Punk, diese Wahrnehmung, man muss nichts können, um was zu machen, ja. Oder die Bands, die haben das dann eben vorgelebt haben, also alles wird immer so gemacht, dass jeder, der es sieht, sagen kann, das kann ich auch, so, ne. Und das ist schon eine unheimliche Öffnung und ein ganz großes, ich sage jetzt mal so ein Ja, ne, ist einerseits eine Verneinung, andererseits ein Ja. Verneinung von Virtuosität und Expertentum und gleichzeitig aber auch so eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die sich da eröffnet hat. Und die dann eben auch mit so, nicht nur mit Dilettantismus was zu tun hat oder sich daran noch nicht erschöpft, weil es haben sich ja dann über dieses sehr ausgeprägte Autodidaktentum, was eben fernab von jeder, ja, von jeder Akademie oder sowas lief oder von Vorstellungen, was schön klingt, haben sich ja unheimlich vielfältige, bis heute tragende Formen entwickelt, ne? Und das ist schon jetzt so pophistorisch ein Riesengeschenk, was einem da gemacht wurde.
Diese Grundhaltung, dieses jeder darf, hat, glaube ich, auch viele Frauen ermöglicht, da mitzumachen, die ja deutlich noch in der zweiten Reihe standen, damals noch viel mehr als heute in der Rockmusik, ermutigt hat, Bands zu gründen. In London gab es die X-Ray Specs oder die Slits, in Deutschland ein bisschen später Hansa Plasts und andere. War Punk, auch wenn die berühmtesten Bands immer noch aus Männern bestanden, damals auch sowas wie feministisch?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Es gab, wie Sie sagen, ganz viele Frauenbands und es war auf jeden Fall ein Aufbruch in diese Richtung. Viele von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, interviewt habe zum Beispiel, wollten sich auf gar keinen Fall Feministen nennen. Allein schon, weil sie nicht dieses Label wollten. Sie wollten sich nicht eine bestimmte Schublade stecken lassen. Und man muss auch sehen, dass Mitte der 70er Jahre oder Ende der 70er Jahre die Feministinnen dann häufig so zweite Welle Feministinnen waren, 60er, 70er Jahren. Das waren dann die Mütter teilweise. Und da wollte man schon allein deswegen anders sein und wollte auch Lippenstift tragen und hochhackigen Schuhen und vielleicht auch Leopardenprint. Und das sind viele Sachen dann in dieser feministischen, auch wenn man sich nicht Feministin genannt hat, dann hat man feministisch insofern agiert, als dass man alles, was diese zweite Welle erkämpft hat, für absolut selbstverständlich genommen hat und für richtig genommen hat. Und bei manchen Sachen sich vielleicht, also in der Forschung spricht man davon, dass Punk so eine 2.5 Welle ist, also schon so ein bisschen Richtung dritte Welle, die dann in den 80er,
zwischen den feministischen Strömungen.
Genau, in den 80er, 90er Jahren kommt und die vielleicht auch offener ist in Bezug auf Queer-Fragen und auch Sexpositivität, was auch eine größere Rolle spielt. Ich glaube, eine Sache, die viele Punkfrauen ganz schlau gemacht haben, ist, dass die so eine Signalstörung geführt haben. Gerade in der Mode haben sie dann sich mit so Oma-Klamotten und kämpferische Boots und Lippenstift alles gleichzeitig angezogen und damit diese traditionelle Schubladen von Nutte und Heilige komplett durcheinander geworfen und alles gleichzeitig gemacht und genau das, was die selber wollten. Aber viele wollten nicht dieses Label auf sich projizieren lassen.
Um noch bei der Mode zu bleiben, Vivian Westwood, der Name fiel schon, die mit dieser Boutique mit Namen Sex in London und eben ihrem Partner Malcolm McLaren, der dann Manager der Sex Pistols wurde, einen wichtigen Treffpunkt geliefert hat für die frühe Punk-Szene. Vor 2 Jahren ist sie gestorben, als längst eine der wichtigsten britischen Modemacherinnen anerkannt. Was hat die da in ihrem kleinen Laden Mitte der 70er angestellt?
Ja, eben, du hast es schon kurz versucht, die Geschlechterrollen auch ein Stück weit einfach aufheben. Und dann war die Idee des Plastik war unglaublich spannend. Also, dass man eben so das, was aus dem Alltag herausnahm oder eben auch so Schnuller und gleichzeitig aber auch, man kennt das Bild, Sid Vicious mit Hakenkreuzbinde, also erstmal sehr viel reinnehmen. Und eben bei Frauen, ja, ich glaube, das war schon die Coolness, auch das Ablehnen, eine Sexiness haben und einen Glamour haben, aber dabei trotzdem wieder sowas Einfaches. Und ich glaube, Plastik war ein unglaublich genialer Begriff. Also, dass man irgendwie sich darauf bezog, dass man irgendwie sagt, die Welt ist irgendwie einfach der Tanz auf dem Vulkan, der irgendwie was Glattes, Künstliches hat. Das war ganz toll.
Absolut. Und ich glaube, dieses Plastik, das war auch was total Ehrliches. Das war halt eben genauso dieses, ja, das ist eine Konsumgesellschaft. Okay, was ihr wollt Konsum. Auch, ne? Das war billig, dann lehnen wir uns da rein. Also Polystyrene zum Beispiel war so eine. Ich hasse natürliche Make-up. Wenn schon geschminkt, dann aber so, dass man es ordentlich sehen kann, weil das hat was Ehrliches.
Ja, also, und das ist eine Konsumironie.
Und das ist eine Konsumironie, absolut.
Überzeichnung dessen.
Absolut. Das ist diese Affirmation, die ja ganz häufig in Punk vorkommt. Ne? Ich mache das kaputt, indem ich das übertue.
Ja, indem ich es übertreibe.
Ja.
Und vielleicht noch dazu, also Männer, Frauen, mal abseits von der ganzen Kunst und Mode und Ästhetikfrage, also jetzt so anekdotische Evidenz, aber so meine Dorfpunk-Erfahrung war dann auch, dass diese Cliquen damals viel gemischter waren als andere Cliquen und dass eben auch dann jungen Mädchen oder später dann Männer, Frauen, also die gleich große Fresse hatten so. Also genau dieses Punk-schlechte Benehmen, ne, was heute ja im Stadtbild auch sehr fehlt, so, also mir zumindest, dass das damals geschlechterparitätisch ganz gut aufgeteilt war so.
Finde ich auch. Also auch bei uns auf dem Dorf, und das ist ja wirklich früh, das ist kurz nachdem irgendwie Homosexualität nicht mehr unter Strafe stand, wenn man so will, gab es eben auch schon durchaus, also lesbische Paare, aber auch das, was man heute in der Queer-Culture wiederfindet, also eben auch so dieses, wer hat wie was an, Fingernägel, das haben Jungs gemacht, also das war schon sehr schnell sehr weit. Man hätte es ein bisschen stärker begründen können noch, aber es war einfach sofort da. Und die sogenannte Gleichberechtigung innerhalb der Szene war erstmal voll da. Ich glaube, dadurch, dass Punk dann auch zum Teil Rock'n'Roll wurde, ist das eher wieder ein bisschen konterkariert worden, eher wieder ein bisschen dümmer geworden, leider, muss ich sagen. Und dass es eben auch die Jungsbands dann irgendwann gab und vielleicht auch die Klüngel der Männchen, wo ich mich ja durchaus dazu zähle dann irgendwann, haben das eigentlich wieder zurückgenommen und eher ein bisschen zerstört, würde ich sagen. Also ganz früh, das hast du eben gerade beschrieben, in diesen Landklicken, waren wir wirklich gleich.
Und war das überhaupt innerhalb der Szene und aber auch nach außen so eine inklusive Attitüde? Dürfte da jeder mitmachen oder gab es auch einen Punk-Dünkel?
Na, es gab Coolness. Und es gab natürlich unglaublich viel so Kleinigkeiten von Reglements und das eben schon. Und schon auch was Ausschließendes und natürlich irgendwie einen Battle und so weiter, den man im Hip-Hop dann später nochmal ganz anders fand. Das ist eben Popkultur, das gehört aber auch definitiv dazu, glaube ich so.
Und da gerade das Wort Stadtbild, so passend noch viel. Ein nicht musikalisches Phänomen bei uns bis heute, wenngleich seltener als in den 80ern und 90ern, waren ja eben diese Gruppen von Punks in den Fußgängerzonen, so zerzaust und abgerissen, wie ihre Hunde meistens, die sie dabei hatten, und haben Bier getrunken und hatten ostentativ null Bock auf nix. Auch nicht auf die Gründung einer Band, würde ich denken. Wie verbunden haben Sie sich denen gefühlt, George Cameron? Denn Sie waren ja auf der kreativeren Seite. Also für welche Punk-Attitüde standen diese jungen Leute?
Das finde ich, habe ich schon als einen gewissen Niedergang empfunden. Also auch gerade dieses, ich hasste meine Mark, ist ja so ein Punkspruch, den ich ja irgendwie okay finde. Und vielleicht sind die Sylt-Punker dann vielleicht auch nochmal eine interessante Fraktion daraus, also auch so dann das Stören. Nur die bettelnden Punker in Hamburg dann in der Einkaufszone, die waren dann eher abhängig und passiv und eigentlich keinerlei Gegenwehr mehr. Also man saß da und hat gehofft, dass irgendwie die Kohle für dieses Hundefutter reinkam. Und das hat nicht funktioniert, meiner Ansicht nach. Ansonsten, es gab ja dann diese, wie hieß das, die anarchistische Pogo-Partei und eben dieses auf keinen Fall auch nur einen Handschlag machen und so, die totale Verweigerung, alles cool, wirklich. Aber trotzdem innerhalb der Gesellschaft mittendrin als Bild war man leider einfach, der Aktivismus ist da drin irgendwie kaputt gegangen, in dem Bild.
Vielleicht um ein Emblem noch anzusprechen, Frau Skow, die Sicherheitsnadel. Warum ist die so wichtig gewesen oder so typisch oder so passend?
Ich weiß gar nicht so genau, wo die zuallererst herkommen. Ich glaube, das war sogar Richard Hell, der damit angefangen hat in New York.
New Yorker Band.
Und dann haben Vivian und Malcolm das geklaut. Klauen ist auch ein ganz großer Teil von Punk. Oder wiederverwenden. Und haben das dann in die Mode mit reingenommen. Es passt natürlich in so einen DIY-Gedanken rein, weil das einfach etwas ist, was überall vorhanden ist. Und dann sieht es cool aus, ne? Und hat ein bisschen auch so ein etwas mit Schmerz zu tun. Es ist ein ganz bisschen gefährlich.
Das war ist ja auch in etwas, den Ohrläppchen, nicht nur in den,
es war auch im Ohrläppchen oder durch die Backe oder irgendwo anders, wo man das nicht normalerweise erwarten würde. Also von daher ist dieser Aspekt von Schmerz auch mit drin, der auch in Punk drin steckt.
Bondage-Klamotten tragen.
Und Bondage-Klamotten tragen, absolut. Also das hängt auf jeden Fall alles zusammen. Übrigens gab es das schon im Surrealismus. Die allerersten Verwendungen von Sicherheitsnadeln, zum Beispiel durch Lippen, das ist eine von diesen Verbindungen, wo man auch sich manchmal fragt, Jamie Reed das auch bei den Surrealisten schon gesehen hat.
50 Jahre Punk, eine Revolte und ihr Erbe. Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum George Cameron, Musiker und Regisseur, die Kunsthistorikerin und Punkforscherin Marie Aletz-Kof sowie der Musikjournalist Benjamin Moldenhauer. Herr Moldenhauer, als dann der Punk in Deutschland kam, da müssen wir natürlich auch mit George Cameron noch im Detail sprechen, aber aus Ihrer journalistischen Warte, wie hat sich der von seinen amerikanischen und britischen Vorläufern unterschieden?
Ja, es war immer schon sowas Nachgeordnetes, also diese Geschichten von, wurde auch schon angesprochen, zurück aus dem London-Urlaub mit zwei Tüten voller Platten und ne, das dann eben in die eigene Clique, in die eigene Szene so mitbringen. Das heißt, es war mal eine Phase später sozusagen, das ist das eine. Und dann gibt es, glaube ich, so ein paar Besonderheiten, die sich dann so entwickelt haben. Also eine wäre jetzt zum Beispiel, dass ich glaube, also in dem Moment, wo Punk sich zu Hardcore weiterentwickelt oder dass es dazu kam so als Gestus, dass es eine sehr enge Verbindung zwischen Punk, Politpunk und Antifa gab, die es, glaube ich, in der Form jetzt in den USA und in Großbritannien nicht gegeben hat. Und was mir noch einfallen würde, wäre dann diese, gab es in England auch, aber ist eben in Deutschland nochmal besonders so eine, ich sag mal so, Verbierzeltung des Punk dann im Laufe der 80er Jahre, im Deutschpunk oder was man so Funpunk nannte, wo es dann eben auch wieder sehr, sehr rockig so wurde, ne, und wieder so grölende Männer so das Ruder übernommen haben eine Zeit lang. Dann wieder mit der entsprechenden Gegenbewegung. Das wären so zwei Aspekte, die mir da einfallen.
Würden Sie die Verbierzeltung einräumen, Herr Cameron?
Ja, ja, die haben wir ja erlebt. Wir haben ja da auch wieder dieses aus dem überfrivolen bürgerlichen Partykeller, die Schlageresken, kaputten der dieser Nachkriegswohlstandsgeschichte überzeichnet und daraus eigentlich erstmal selbst ein Bierzelt gemacht. Das war der Funpunk. Also wir haben ja auch Schlager gespielt.
Um das vielleicht kurz denen, die es nicht kennen, zu sagen, also ein berühmtes Lied der Goldenen Zitronen war am Tag, als Thomas Anders starb, also dieser frühere 70er Jahre Schlager angewendet auf den Sänger von, wie hießen sie?
Modern Talking.
Auf den Sänger von Modern Talking, danke, den Kollegen von Dieter Bohlen, weil sie sagen, wir haben auch Schlager gemacht.
Genau, und im Schlager steckt ja eben so die Selbstermächtigung des Bürgers. Da gibt's auch wieder das sogenannte Exotische. Ich kann mit meinem kleinen Auto über die Berge fahren in den Urlaub und da kann ich dann irgendwie Sangria trinken und so weiter. Also das ist ja, hat ja auch was, was man versteht. Und dann aber zurückkommen und wieder Ellenbogen und Leistung und die Kinder müssen das auch machen. Und eben, der Partykeller war ja wirklich wichtig. Dann James Last. Also daraus Orchester machen und daraus die Party machen. Bei all der Anstrengung. Also muss an allererster Stelle steht Leistung und irgendwie vorankommen und es schaffen und nie wieder zurück in die Armut des Nachkriegs sozusagen. Und das ist ja auch verständlich. Also das, da haben wir ja ein paar Jahrzehnte gebraucht, wir so, um unsere Elterngeneration dann ein Stück weit zu mindestens zu verstehen. In der Auswirkung waren sie trotzdem scheiße und irgendwie überautoritär. Und das haben wir sozusagen persifliert und überhöht und dann eben daraus sogenannten Fun-Punk gemacht. Und was wir dann aber festgestellt haben, und das deutete das ja eben ab, dass wir irgendwann selber in dem Bierzelt standen. Und das war dann eben langweilig. Und dann, das war dann so die klassischen, ja, man hatte irgendwie, das ist ein bisschen gemein, aber Bundeswehrsoldaten mit Schnauzbärten, die für immer Punk riefen. Und das war dann irgendwie, leider ist es gekippt. Und das habe ich vorhin auch schon kurz angedeutet, also die Dinge kippen irgendwann. Der Punk im Stadion sozusagen und eben der Mainstream der Minderheiten und all das, das geht hin bis zu Gentrifizierung. Also das ist das, was dann irgendwann, oder eben die Kommerzialisierung von und so weiter. Nur Punk scheint sich lange zu halten, wir sitzen ja immer noch hier.
Aber Sie haben sich dem Karriereweg der Toten Hosen zum Beispiel ja immer eher verweigert.
Ja, würde ich sagen, weil wir keinen Bock hatten auf sozusagen auch die Umstände. Wir wollten auch die Zäune nicht und die Manager mit den Access All Areas Geschichten. Also das passte nicht zu uns. Wir wollten die große Plattenfirma nicht. Wir wollten nicht, dass da jemand unser Zeugs vertritt mit dem Koffer, wo daneben dann eben Peter Alexander liegt oder so. Wir waren aber auch zum Teilweise überdogmatisch, das muss man einfach sagen. Also macht ja nichts. Also Hamburger Polizszene ist eine andere als vielleicht die aus dem Rheinland oder eben aus Berlin, muss man echt sagen. Die Hamburger Szene war einfach sehr, sehr tough und teilweise aber auch ein bisschen, hat auch Dinge verhindert vielleicht. Also das kann man schon sagen, in ihren Dogmen möglicherweise. Also dass man wirklich auch zum Teil unfrei war sozusagen. Da haben wir gebraucht, man spricht von Ambivalenzen, aber im ersten Moment waren wir Punk im Punk. Also weil das schon so dogmatisch war, du musstest die richtigen, da sind wir wieder zurück, die richtigen Badges tragen oder den richtigen Look haben und so weiter. Und das fanden wir eben auch öde und unpunkig. Und dagegen haben wir eben lächerliche Schlagerklamotten getragen und uns zum Teil auch wie Frauen angezogen. Das man ja nochmal beim Grunge später, wenn man so will. Daran ist ja Kurt Cobain eigentlich gescheitert, wenn man so will. Oder musste sich quasi wie umbringen.
Der auch im Kleidchen auf die
Bühne gegangen ist. Ja, weil er aber zu spät war. Das hat er eben erkannt. Er war ja großer Punk-Fan und er war aber einen Tick zu spät und hat das eben begriffen und ist dann auch noch ins Stadion geraten. Was für ein Selbstverrat.
Frau Skof.
Ich hatte noch eine kurze Bemerkung zum Thema Punk in Deutschland, weil eine Sache, die ich vielleicht auch als Dänen besonders interessant finde an dem deutschen Punk, ist tatsächlich die deutsche Sprache. Weil ich finde, das macht auch was mit Punk, dass sie auf Deutsch gesungen wird und was ja auch ganz viel die deutsche Punkbands machen bis heute, aber auch insbesondere in den 70er, 80er Jahren, wo man eigentlich rauskommt aus so einer Zeit, wo alle auf Englisch singen wollten und auch wenn es dann schlechtes Englisch war und banal war, aber trotzdem haben alle versucht, irgendwie sowas zu machen und dann wurde es zu so ein Aber-Wischiwaschi, irgendwie eigentlich Texte, die keinen Sinn machen. Und der deutsche Punk mit seinen deutschsprachigen Texten ist sehr häufig super intelligent und sehr lustig und radikal auch in der Umgang mit der Sprache. Und da sehe ich auch irgendwo einen Rückschluss zu, weiß ich nicht, Marlene Dietrich oder sowas, so dieses rollende R von Nina Hagen oder diese Art mit der Härte auch der deutschen Sprache umzugehen. Das wäre für mich auch was total typisch deutsche Punk ist und was mir total gut gefällt.
So ja, da auch so eine Zerlegung von Sprache, wo es dann auch wieder zurück zum Dadaismus geht und so weiter. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit hier, ja.
Absolut.
Oder Marlene Dietrich, aber ich glaube, was wir denn so, man braucht ja immer ein bisschen, wo wir dann uns vielleicht später auch wiederfanden, ist dann irgendwie vielleicht im Kunstlied. Mhm. Hans Eisler, Brecht und so weiter, da findet Kurt man Weil. Sich dann irgendwann Kurt Weil.
Und was nochmal das Lebensgefühl angeht, weil jetzt so viel von Party und Partykeller die Rede ist und beim Punk wurde viel Alkohol getrunken, aber gleichzeitig sprachen sie auch, als wir auf die Sicherheitsnadeln kamen, vom Schmerz und die Bondage-Klammer und so. Also Punk hatte wohl auch gleichzeitig eine dunkle Seite, oder?
Absolut. Also ich glaube, Punk war immer auch zerstörerisch und vielleicht noch mehr selbstzerstörerisch, weil diese Wut, die da drin steckte, auch jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, dass Punk ein großes Nein war und manchmal zum Glück auch ein Ja, aber dieses Nein war auch etwas, was damit zu tun hatte, mit einer Auswegslosigkeit und damit, dass es wehgetan hat, in einer Gesellschaft zu leben, die man für absolut scheiße findet und schlechte Verhältnisse zu haben, zu den Eltern oder zu der Schule und sich nicht sehen zu können in dieses immerwährende ja, Ellbogengesellschaft. Viele Punks waren ja auch super jung und auch sehr fragil und zart und waren, da war diese Härte manchmal auch gespielt oder war auch irgendwie eine Härte, die sich auch gegen einen selbst richten konnte. Also das ist auch eine Authentizität, die auch in Punks decken, die mit wahre Schmerz auch zu tun hat, so wie ich das sehe.
Ja, ja, das war der Tanz, Entschuldigung, der Tanz auf den Vulkan, das No Future und eben wie du sagst, also zart, wir waren immer eher die Jungs und nie die Männer, wenn man jetzt rein das Maskuline betrachtet, ne? Das spiegelt sich ja auch in John Lydon sehr, sehr gut, finde ich.
Absolut. Dem Sänger der Sex Pistols. Ja. Und ich meine, der große Interviewband über die Geschichte des amerikanischen Punks, der trägt den Titel Please Kill Me. So, ne? Also schon Autodestruktivität immer drin. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mich immer dann wundere, dass das alles jahrzehntelang immer so weiterging, ne? Und dass diese Bands dann alle immer noch spielen. Also eigentlich so von der Anlage her, wie es ursprünglich gedacht war, hätte das ja so ein kurzes Aufglühen sein sollen und dann explodiert das alles. Aber es ist dann doch, also auch in der Geschichte des Punk geworden, was sich wie jede andere Form von Rock dann irgendwie auch auf jahrzehntelang verlängern lässt. So das, wie gesagt, das wundert mich immer wieder.
Das kommt wirklich drauf an, wie man weiterführt. Also jetzt mal aus unserer Biografie heraus, wir haben ja dann auch unsere Sachen immer wieder verlassen. Und haben
eben musikalisch
geworden, also eher so ästhetisch und haben eben noch was Neuem gesucht, haben uns mit Free Jazz beschäftigt. Und moderner Klassik mit clusterhafter Musik und so weiter. Also weil uns das nicht mehr gelangt hat. Dieses aggressive Rockmusik, drei Akkorde, das reicht für punkig sein, was eben schnell nicht mehr funktioniert hat. Genauso wie vielleicht der Iro bettelnd in der Fußgängerzone. Also Punk muss sich dann doch sehr schnell neu erfinden.
Obwohl der Irokesenschnitt, ne?
Ja. Ich sag's dazu. Ja, genau. Aber trotzdem, eben Punk war ja im ersten Moment auch schon im Eimer. Deswegen ist unser Titel für immer Punk auch so falsch.
Das Lied der Goldenen Zitrone.
Ja, ganz genau. Aber eben, wir haben es auch nie live gespielt, nicht so wirklich.
Und also Sie meinen, weil man nicht für immer Punk sein kann?
Natürlich nicht. Also es war im ersten Moment, und da kommen wir nochmal wieder vielleicht auf Great Rock'n'Roll Swindle zurück, wenn man so will, und eben auf den Situationismus bis hin zu Adorno. Das ist unmöglich, da richtig zu sein, in dem Falschen. Aber Punk hat es eben gut vorgeführt. Und da langweile ich mich zugegebenermaßen dann eben schon zum Teil mit Punk-Bands, die einfach nur die Punk-Ästhetik weiter wiederholen. Weil das ist wirklich öde. Und das war es auch ganz schnell. Da war man auch 80 schon so viel weiter mit spannenderen Formaten und Musiken und Einfachheiten. Da gab es ja industrielle Musik, Elektronik, Süff, eine Band aus NRW und so weiter, auch mit künstlich sein. Und da brauchte man diese Rock'n'Roll-Formate eher weniger, würde ich sagen.
Crass hat 1978 Punk is Dead geschrieben.
Crass hat mich sozialisiert.
Und die sangen Punk is Dead, weil?
Weil schon 78 klar wurde, dass Punk auch so eine Pose wurde teilweise. Also die haben sich sehr an Malcolm McLaren und Vivian Westwood abgearbeitet und daran, dass das Establishment auch anfing, irgendwie dann Sicherheitsnagel zu tragen und dass es dann so eine reine Mode wurde ohne den Inhalt. Und Penny Rimbaud ist dann auch raus, also der Sänger ist dann auch rausgegangen und sagen, na, wir wollten den jungen Leuten auch zeigen, dass es eine Zukunft gibt da draußen und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und das heißt dann aber auch politisch zu werden. Also das heißt dann auch, dass diese anfängliche, okay, das ist eine Negation von absolut allem, das hält nur für eine kurze Weile und dann muss was anders kommen.
Und in der kurzen Weile, Herr Kamerun, Sie haben vorhin von den Unterschieden gesprochen, der Szenen, also dass Hamburg jetzt auch wieder anders war als Berlin. Es gab natürlich die Düsseldorfer Szene, über die viel geschrieben wurde. Aber hat sie alle zusammen dann doch schon so ein Gefühl verbunden, das einen getragen hat gegen die ganzen Widrigkeiten?
Das auf jeden Fall. Also wir hatten eben das Glück, dass wir jahrelang selbst ermächtigt unter dem Radar uns einfach treffen konnten und wirklich eine eigene Szene und auch dieses, das hatten wir vorhin schon, es gab dieses Label, das kannst auch du, dass man eben wirklich komplett die Strukturen sich auch schaffen konnte, bis hin zu rein in die Szenen, die dann wiederum möglicherweise sogar für sowas wie eine Gentrifizierung irgendwie verantwortlich sind. Aber mach dein eigenes Label, mach dein eigenes Fansein, mach deine eigene Laden auf, wo du das Zeugs verkaufst und so weiter. Das macht deinen Club auf. Das haben wir alles komplett ja gefeiert und lange Zeit, ohne dass man das eben so in den Mainstream reißen konnte, wo es dann einfach nur verwertet wurde. Das war dann in Deutschland die neue deutsche Welle, so erzählt sich das. Aber erst ab 80. Wir hatten 4 Jahre, wo man uns in Ruhe gelassen hat. Und in der Zeit waren es auch irgendwie immer nur 1000 Leute. Alfred Hilsberg, jemand, der in Hamburg sehr maßgeblich war und auch darüber hinaus jemand, der Platten veröffentlicht hat, der hat 3 Punknächte gemacht. Die endeten, ich glaube, Silvester, Geräusche für die 80er, in 1980 rein. Und zu diesem Zeitpunkt waren eigentlich immer dieselben Leute da. Die kamen aus ganz Deutschland und es trafen sich immer dieselben Leute. Aber es ging jahrelang, heute undenkbar. Heute eine Minute, ein Auftritt und du bist überall, wenn er funktioniert, der Auftritt.
Haben eigentlich die Fans der deutschen Punkbands ihre Musiker auch angespuckt in den Konzerten? Wie war das bei Ihnen?
Das gab's schon. Also dieses Spuckgestus gab's auch. Da ist man wieder bei dem Destruktiven möglicherweise oder das Vorführen des Destruktiven. Was ja John Lydon, wo er krass drunter gelitten hat. Also den haben sie ständig angespuckt, auch noch bei Pill, seiner zweiten Band. Und er hat's gehasst. Ich habe das selbst erlebt. Ich fand das irgendwie super. Also vielleicht auch aus Ausdruck von Verachtung. Aber es ging natürlich, man spuckte auf das System sozusagen. Und das war der Kontext. Genauso wie nochmal die Sicherheitsnadel, die das irgendwie notdürftig zusammentackerte. Und so haben wir auch unsere Sachen gemacht. Erstmal auch möglichst klein gehalten. Und unser Club war genauso. Ich bin ja Mitbegründer des Hamburger Pudelclub. Und wirklich das absolute Hauptwerkzeug war der Tacker. Also, dass man einfach so Dinge zusammentackert. Irgendwie, wir haben eine Metallwand in dem Pudelclub, was nur aus Tackernadeln bestand. Also, das gehört so dazu, ist aber auch gleichzeitig ästhetisch interessant.
Neue deutsche Welle sprechen Sie an, nicht ohne Punk denkbar. Auch diese DIY-Attitüde, die dann in alle möglichen Genres geführt hat. Und da wird natürlich viel Gutes und Schlechtes zusammengezurrt mit diesem Etikett. Aber es war wichtig. Dann kam Post-Punk in den 80ern, New Wave, in den 90ern Grunge, die Riot Girls. Wir hatten schon, im Techno finden sich letztlich auch Punk-Aspekte. Ja, welche Aspekte von Punk sind's, Herr Moldenhauer, was würden Sie sagen, die sich transportiert haben durch die Jahrzehnte?
Also es geht für mich zurück zu dem, was wir schon gesagt hatten, dass es sozusagen Möglichkeiten schafft, für jeden irgendwas zu präsentieren, sage ich erstmal so. Und pophistorisch würde ich sagen, das, was dann so Punkrock wurde, das zieht sich halt durch, so, das kann man schon sagen. Es gibt heute so eine Band wie Team Scheiße oder eben die schon erwähnten Feinde Sanne Fischfilet, die genau das machen. Die hätten also rein musikalisch auch genauso vor 20 Jahren irgendwie auftreten können. Aber diese andere Schiene, so Pluralisierung der Form, erstmal mit der Haltung an Sachen heranzugehen, dass irgendwie alles geht, worauf man Bock hat, so, und dann guckt man, was passiert, und genau, wenn es nicht klappt, wird getackert oder man lässt es halt so. Das ist, denke ich, so eine, ja, erstmal so eine ganz diffuse Haltung, die ich da so mit Punk verbinde und die überhaupt nichts erstmal mit einer bestimmten musikalischen Form zu tun hat, sondern mit einer Herangehensweise ans Material, muss man etwas hochgestochen zu sagen, so, ne, und dann guckt man, was man mit den Sachen machen kann. So, ich finde, das zieht sich irgendwie durch, da findet man heute auch noch Sachen, die so funktionieren, so, und ein paar Dinge sind dann eben vielleicht auch unwiederbringlich verschwunden, also sowas wie dieser eben nochmal angesprochene angeblich unüberbrückbare Kluft zwischen Mainstream und Subkultur, Underground, das gibt's heute in der Form, glaube ich, nicht mehr so, weil eben auch bestimmte Formen, die man früher mit Underground identifiziert hat, so Fanzines, rein selbstverwaltete Geschichten, also zumindest mal sehr abgenommen haben, so, da hat sich bestimmt auch was verändert oder ist auch verloren gegangen oder wird zu was Neuem, so. Aber wie gesagt, also vor allen Dingen geht es mir um eine bestimmte Herangehensweise.
Und eine ungemeine Prägnanz, ne, und Schlichtheit, die die Musik auszeichnet, was ja auch sehr Pop ist. Aber den Dinosauriern, gegen die Punk angetreten war, weiß ich nicht, Pink Floyd oder Led Zeppelin, die füllten ja dann schon noch viele Jahre lang ihre Arenen. Also musikalisch hat Punk da nicht gewonnen.
Nee, also das mit der Destruktion immer so eine Sache. Es geht ja nicht wirklich was kaputt. Also das funktioniert ja nicht. Es wird halt in ein anderes Licht gerückt und es kam ja eher was dazu. Aber Pink Floyd spielen ja bis heute noch in unterschiedlichen Belegschaften oder so. Nee, aber es ist eben was hinzugetreten, was vorher als Möglichkeit nicht da war.
Kann man dann heute in der, ich sag mal, digitalen Kultur noch Punk sein? Ich meine, es gibt ein Computerspiel, das Cyberpunk heißt. Aber ich habe Punk immer als was sehr Analoges wahrgenommen.
Naja, das Wort wurde benutzt, digital. Man kann ja in der digitalen Welt durchaus auch unglaublich simpel sein und erstmal direkt sein und erstmal ohne die höhere Bühne auftreten. Das bleibt ja. Und ich glaube auch, klar, die Dinosaurier gibt's noch, also in der Größe der Bands, aber das haben ja die Punk-Bands zum Teil selber angestrebt und haben sich auch vergrößert. Das ist Popkultur. Also das ist vielleicht auch vom Rock'n'Roll, der mal eine Einfachheit hatte, eine wirkliche Schlichtheit und einen archaischen, simplen Moment, der aber sich unglaublich vergrößern konnte zu Metallica meinetwegen. Das ist okay, ne? Und vielleicht braucht da auch eine Qualität, um es mal genau zu sagen, von einer bestimmten Idee. Und die wiederum kann sich natürlich sofort finden, indem das ist ja vielleicht auch das weiterhin Fantastische an den digitalen Möglichkeiten, dass du mit der kleinsten Idee, mit dem wirklich ödesten TikTok-Video meinetwegen, durchaus groß auftreten kannst. Ne? Man nannte das mal Demokratisierung. Wir wissen, dass das sehr ambivalent zu nehmen ist. Und trotzdem, die Chance gibt's immer. Also daran glaube ich auch als jemand, der Theater macht, dass man die große Bühne hat und die 1000 Mittel hat, die wirklich toll sein können. Und trotzdem ist es manchmal der eine Satz, der es bringt. Deswegen glaube ich auch an Sprache oder an das Gedicht. Oder also ein Gedicht kann einfach umwerfender sein als vielleicht der wildeste Punk-Song. Deswegen glaube ich sogar auch an bildende Kunst, die teuer sein kann. Aber da drin möglicherweise auch, das habe ich gelernt, also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ein Bild genauso laut sein kann wie ein Song. Sozusagen. Selbst Jeff Koons gilt im Moment als der teuerste Künstler der Welt, kann irgendwie in seinem simplen Umkehren von Glamour und so weiter und von Teuernis und Poliertheit trotzdem irgendwie eine geile, coole, einfache Idee haben.
Wie sieht für Sie, Fraskow, eine punkige Aktion oder Intervention heute aus? Egal ob online oder auf der Straße oder in der Galerie.
Etwas von dem Punkigsten, was ich letztens gesehen habe, war in der Volksbühne Ophelia's Got Talent von Florentine Holzinger. Das fand ich absolut punkig, weil das total radikal und ohne Limit war und auch sehr physisch. Ich glaube, dass das Digitale tatsächlich genauso, wie du das gesagt hast, dazu führen kann, dass jeder irgendwie da reintreten kann. Ich glaube, das ist was sehr Positiven und auch was so manche von diesen Hierarchien und Gatekeepern und so irgendwie aus dem Weg räumen kann. Und gleichzeitig macht es natürlich schwierig, weil alles irgendwie gleichzeitig stattfindet. Ich glaube, eine Sache, die schwierig ist, in der digitalen Welt überzudrängen, und das ist auch etwas, was aber Florentine Holzinger sehr macht in ihren Theaterstücken, ist die Physikalität des Nicht-Digitalen. Das Körperliche, auch den Dreck und Blut und Sachen, die eben sich nicht auf derselben Art und Weise in das Digitale übertragen lassen. Da, glaube ich, hat Punk immer noch Seiten, die nicht im Digitalen stattfinden können. Aber von den Möglichkeiten her bin ich bei dir, dass es eigentlich was Gutes ist, dass man so leicht Zugang finden kann eigentlich.
Aber das ist interessant, da sind wir auch wieder beim Spucken oder beim Pogo-Tanzen, der aus sich anrempeln besteht, ne? Dieses körperliche sich Raum verschaffen.
Ich bin übrigens nicht dabei.
Nein?
Ich glaube, das ist nicht das, was zwingend Punk sein muss.
Okay.
Also wir haben vorhin schon mal gesagt, es gibt immer die beiden Spuren und ich glaube, es kann auch wirklich im Kopf knallen. Also wirklich die Idee und der Moment der Erkenntnis, der mich irgendwie berührt. Deswegen, das habe ich vorhin ganz am Anfang beschrieben, hat mich I am an Antichrist, I am an Anarchist so sehr bewegt, weil das so geschrien war und in der Stimme war die Brüchigkeit drin und ich habe vorher noch nie etwas gesehen und habe vorher noch nie Pogo getanzt, aber es hat mich berührt und die Stimme war ein Hilfeschrei und gleichzeitig auch ein Auftritt von unglaublichem Spott, der da drin steckte und hatte eine ganz große Kraft und das hat sich ja auch dann bewahrheitet sozusagen. Das heißt, es sollte auch unbedingt im Kopf berühren und du brauchst nicht unbedingt den Sexmoment dazu, der physisch ist.
Aber vielleicht kann man dann noch sagen, um das beides zu verbinden oder so, es ist egal, ob sie es über die Stimme oder über eine körperliche Interaktion oder so beim Pogo-Tanzen oder wie auch immer weiterträgt. Also was für mich im Punk schon immer drinsteckt, ist so ein Versprechen auf eine andere Körperlichkeit, so als die, die man eigentlich von Haus aus mitbekommen hat. Und das wandelt sich dann auch im Laufe der Jahrzehnte natürlich, dieses Versprechen, aber das gehört für mich schon sehr eminent zu Punk dazu, dass es um Körperlichkeit geht und dann eben auch um eine Körperlichkeit, die anders funktioniert als die, die wir gelernt haben. So.
Ich glaube, dass wir politisch den physischen Raum brauchen, dringend gerade. Das ist wichtig. Also wir brauchen die Treffpunkte und die Auftrittsorte und eben das Begegnen oder möglicherweise die Agora, den Platz. Wir müssen uns physisch unbedingt wieder mehr begegnen, wo wir auch wieder im diskursiven Raum sind. Da reicht es für mich eben nicht, der Auftritt, der aus der Entfernung, aus der Anonymität entsteht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da funktioniert übrigens Punk aktuell wieder so gut. Also es gibt eben da durchaus auch Leute, die das suchen, die an Orte gehen, wo man vielleicht noch nicht aufs Maul kriegt oder wo man noch stattfinden kann. Und die machen das extra physisch an Orten, die verloren gehen. Also die Verteidigung des physischen Raums ist eher ein politischer Akt, glaube ich, der durchaus punkig sein kann. Und das probieren Punk-Bands. Aber eher als einen politischen Akt.
Dann nehmen wir das als Schlusswort und vielleicht Zukunftsausblick. 50 Jahre Punk, eine Revolte und ihr Erbe. Unser Thema heute im SWR Kulturforum mit Schorsch Kamerun, Musiker und Regisseur, mit der Kunsthistorikerin Marie Aletzkow und dem Kulturjournalisten Benjamin Moldenhauer. Großen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.